SWR 2 Zeitgenossen.
Marjana Kapunenko. Sie stammt aus dem ukrainischen Odessa, hat lange in Wien und in Dublin gelebt und jetzt wohnt sie in Mainz. Eine ukrainisch-deutsche Biografie in schwierigen Zeiten. Darum soll es heute gehen, in den Zeitgenossen. Frau Kapunenko, zu wem aus Ihrer Familie in Odessa haben Sie derzeit Kontakt?
Ich telefoniere jeden Sonntag mit meiner Großmutter. Sie ist 90 und sie ist momentan mein Sprachrohr. Sie informiert mich über das, was sie aus dem Fernsehen mitbekommen hat. Also ich tue so, als wüsste ich von nichts. Ich möchte einfach diesen Einblick über meine Großmutter gewinnen. Es ist mir wichtig zu verstehen, dass sie wirklich auf der Seite der Ukraine steht, weil es nicht selbstverständlich ist, weil sie aus dem Donbass kommt. Und es ist mental.
Sie kommt aus dem Donbass?
Sie kommt aus dem Donbass, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Donetsk.
Wie geht's ihr?
Ja, sie ist fassungslos. Es tut mir leid für sie, dass sie das noch einmal durchmachen muss. Also sie hat schon den Zweiten Weltkrieg als Kind mitgemacht und miterlebt. Sie ist traurig, also wie wir alle. Also es ist eine Tragödie für uns.
Was sind derzeit die neuesten Nachrichten, über die Sie mit ihr reden? Heute ist Dienstag, das Gespräch wird am Samstag ausgestrahlt. Also wir sind relativ zeitnah.
Ja, also das letzte Mal haben wir über dieses Lebensmittelgeschäft gesprochen, das zerbombt wurde. Es ist eigentlich ein Lager gewesen, wo unterschiedliche Lebensmittel und Wasser gelagert wurde in Odessa. Im Falle einer Belagerung hätten die Odessiten etwas zum Essen, zum Trinken gehabt, aber es wurde zerbombt.
Yeah.
Und das war für sie ein Schock.
Ja.
Weil sie Jahrgang 32 sehr viel Wert darauf gelegt hat, ihr Leben lang, dass es genug Essen gibt. Also sie hat immer zu viel gekocht, auch viel, mhm. Ja, also auch viel vorgekocht und Lebensmittel gehortet. Das hat sie, also das mit dem Lebensmittellager hat sie mitbekommen und sie hat Angst.
Hat sie das Gefühl, jetzt, dass wieder Nahrungsmittelknappheit kommt oder haben Sie das auch?
Ich glaube, es handelt sich bei ihr um ihre alte Angst. Es handelt sich um ihr Trauma, ihr Hungertrauma. Hunger ist ein sehr großes Thema für die meisten Ukrainer und Ukrainerinnen.
Also der Holodomor, vielleicht muss man das sagen, ist die große ukrainische Tragödie 1932, 33 gewesen, die große Hungerkatastrophe, bei der Millionen gestorben sind und die auch jetzt bei vielen alten Leuten wieder hochgerufen wird.
32 oder 33 ist jemand auf jeden Fall an Hunger gestorben, fast jeder ukrainischen Familie. Und ich weiß nur, wie sie mir erzählt hat, was sie für komische Sachen später, es war eine, so eine Phase des Hungers in ihrer Kindheit, und was sie für komische Kuchen gebacken haben.
Hat sie da irgendwelche Erinnerungen dran?
Ja, also aufgrund von den Erzählungen ihrer eigenen Mutter weiß sie, was sie damals in dieser Zeit gekocht und gegessen haben. Sie haben so Fladenbrote gekocht mit einer bestimmten Grassorte als Füllung und dieses Gras heißt Lebeda. Ich müsste googeln, ich glaube, es könnte so eine Salbeiart sein. Sie meinte, man wurde satt. Es ist nicht schön. Ich kann sie auch nicht trösten. Ich kann ihr sagen, mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut, weil es darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir diesen Krieg gewinnen. Das zieht sie auch ein. Sie sagt mir jedes Mal, wenn wir uns verabschieden am Telefon, wir werden diesen Krieg gewinnen. Also meine Großmutter ist 90. Und dass sie so diese Rhetorik, diese Narrative übernommen hat und benutzt, das berührt mich unwahrscheinlich. Das hätte ich ihr nicht gewünscht, aber man kann sich seine Wirklichkeit auch nicht aussuchen, leider.
Und Ihre Mutter ist auch noch dort?
Ja, wir telefonieren hinterher immer mit meiner Mutter und sie erzählt, dass sie versucht, das irgendwie so ein bisschen abzufangen mit so einem Lebensmittellager und mit irgendwelchen Horrornachrichten, die Großmutter mitbekommt, weil sie sehr, also sie ist schwerhörig. Sie kann nur die Untertitel lesen. Sie bekommt schon alles mit. Sie sieht die Bilder und liest diesen Text.
Das heißt, Sie würden sie gerne schützen?
Nee, das ist Bevormundung. Ich will sie nicht schützen. Ich sehe, dass sie glasklar, kristallklar im Kopf ist und die Welt auch verstehen möchte. Sie möchte auf keinen Fall in so einem Paralleluniversum leben, wo es nur um so eine alte, heile Welt geht, um irgendwelche nicht mehr vorhandenen Vorbilder und Ideale und so eine alte Freundschaft zu Russland. Also sie hat mir ganz deutlich gezeigt, sie möchte auf jeden Fall auf dem Laufenden sein. Also okay, also einmal, das war vor ein paar Monaten, da ist diese Kinjal-Rakete in Odessa eingeschlagen. Ja. Das war so eine teure Hyperschall-Geschichte, die
war
Supermarkt.
War das weit entfernt von Ihrem Wohnort?
Das Verrückte ist, offenbar hat man diese Rakete überall in der Stadt gehört und auch gespürt. das war auch dann die, hinterher habe ich dann mitbekommen, die Großmutter hat gemeint, ja, sie saß im Sessel und ist fast aus dem Sessel gefallen. Das war, muss irgendeine Rakete gewesen sein. Und tatsächlich war es eine russischer flammender Gruß sozusagen. Es ist alles furchtbar. Es ist einfach jenseits, also es ist völlig bar jeder Logik, was er bei uns verbricht, dieser Putin.
Ja, das Seltsame ist, dass aus dem, wie Sie das jetzt schildern, trotzdem so eine Art Normalität spürbar ist, dass dieses Leben, dieses normale Leben jederzeit wieder aufgenommen werden könnte und man eigentlich das Gefühl haben könnte, man ist einfach im falschen Film.
Ja, das Surreale an Odessa, Odessa ist immer noch so eine Oase der relativen Ruhe, trotz der vielen Einschläge, aber wir haben noch nie so viele Todesopfer zu beklagen wie im Rest der Ukraine.
Ich kenne dieses Bild von dem Denkmal in der Stadtmitte, das von Sandsäcken umgeben ist.
Ja, also diese Bilder, an die hat man sich wahrscheinlich gewöhnt, auch an die vielen Binnenflüchtlinge, die es schön finden, in relativer Sicherheit zu sein. Ja, also ich glaube, das ist einfach surreal für die meisten in Odessa, dass man jederzeit mit etwas Schlimmerem rechnet, aber trotzdem noch das Leben genießen möchte. Die Strände sind meines Erachtens vermint, aber es gibt sehr viele Menschen, Einheimische, die versuchen, irgendwelche Wege zum Meer zu finden, in der Hoffnung, dass es keine Minen dort gibt. Sehr leichtsinnig. Aber
gab es da schon Unfälle?
Ja, ab und zu hört man, lese ich, dass einer in die Luft geflogen ist oder verletzt wurde, der baden wollte und an den Strand gegangen ist. Also man will es einfach offenbar nicht wahrhaben, dass wir Krieg haben. Der Sommer ist so eine Saison, da dreht sich alles nur um den Strand und um das schöne Leben in der Sonne. Es ist irgendwie alles unwirklich.
Hatten Sie, bevor jetzt der Krieg anfing, oft drüber nachgedacht, nach Odessa zurückzugehen? Und was erinnern Sie sich da aus Ihrer Kindheit?
Ich bin immer noch ukrainische Staatsbürgerin. Ich habe natürlich vor, eines Tages als alte Dame in die Ukraine zurückzugehen, wenn der Krieg vorbei ist, um einen Beitrag zu leisten. Ich möchte helfen, mein Land aufzubauen. Also nicht als Altfrau, aber im besten Alter. Also ich hoffe, ich kann irgendwie nützlich sein. Momentan fällt mir nicht ein, wie, inwiefern, aber... Ja, also ich bin Odessa aufgewachsen und denke gerne an diese Zeit zurück, auch an meine Jugend und an mein Studium. Jedes Jahr bin ich früher nach Odessa gefahren, zweimal im Jahr, und ich habe meine Freundin getroffen. Also ich habe so einen kleinen Damenclub und wir waren immer in irgendwelchen Bars und haben Cocktails getrunken. Inzwischen sind sie alle, wirklich alle geflohen, allein oder mit ihren Kindern oder mit ihren Eltern. Wir tauschen uns aus, wir schreiben uns regelmäßig über Facebook und wir schwelgen in Erinnerung, als wären wir 120. Und wir schreiben einander, irgendwann gehen wir wieder an den Strand, gehen in die Bar und bestellen die Cocktails, die wir damals beim Abschied getrunken haben. Also es ist völlig verrückt, aber wir haben uns das letzte Mal 2016 getroffen. Und ich weiß noch, wie eine Freundin zu mir gesagt hat, bleib glücklich. Und ich habe sie umarmt, ich habe irgendwie so ein Gefühl gehabt, ich sehe sie, das ist völlig verrückt, aber ich sehe sie zum letzten Mal, habe ich so einen Eindruck gehabt. Wirklich? Und dann später auf der Landebahn, vor dem Flughafen, beim Abflug, auf der Startbahn, da habe ich mir gedacht, ich habe mich umgedreht und habe so schräg auf das Flughafengebäude geschaut und ich habe mir gedacht, ich sehe das alles zum letzten Mal. Und dann habe ich innerlich gelacht, wieso bist du verrückt? Aber die Landebahn ist zerstört. Und ein Teil des Flughafengebäudes ist zerstört. Das heißt, in dieser Form hat es schon gestimmt. Ich kann das alles nicht wiedersehen in der Form. Also wir haben eine niegelnagelneue Landebahn gehabt, an der, glaube ich, 5 Jahre gearbeitet worden war und dann wurde sie zerstört. Das Verrückte ist, ich bin eigentlich auf der alten gelandet beim letzten Mal. Also wir haben so eine alte mit einigen Schlaglöchern, also die so komisch versorgt wurden mit Asphalt. Also man hat sie trotzdem gespürt. Ich wollte immer auf der neuen landen. Es hat nicht geklappt. Jetzt wird es wahrscheinlich 10 Jahre dauern, bis wir eine Landebahn kriegen. Das ist genau deshalb, werde ich auf den Landweg irgendwie reinkommen.
Hatten Sie denn 2016 auch schon das Gefühl einer Bedrohung? Das war ja jetzt nun die Krim schon annektiert. Es war die Drohkulisse von Putin schon am Entstehen. Hatte man in der Ukraine ein Bedrohtheitsgefühl?
Also was mich angeht, muss ich sagen, ich habe die Bedrohung vielleicht zwar innerlich irgendwie empfunden, auf eine Art und Weise, die mich so geängstigt hat, dass ich das einfach ausgeblendet habe. Ich wollte das lange nie wahrhaben. Also ich wollte das auch mit der Krim nicht wahrhaben. Ich war geschockt und wahrscheinlich konnte ich deswegen auch meinen Gefühlen auch innerlich keinen Raum geben zum Reifen, so dass ich zum zweiten Mal einen Schock erlebt habe, also kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist. Also ich habe zwar gesehen, die bauen sich auf, die Truppen, und es sieht alles nicht gut aus, aber ich wollte das auf Teufel komm raus nicht wahrhaben. Das ist einfach unvorstellbar. Ich komme aus Odessa, eine russischsprachige Stadt, und ich muss sagen, ich bin als Ukrainerin erst jetzt Bürgerin geworden, Bürgerin meines Landes, obwohl ich aus Odessa komme, also weil ich alle naiven Vorstellungen in Bezug auf Russland und diese jugendliche Schwärmerei und diese ganzen Idole, die ich hatte, die habe ich ad acta gelegt. Nicht also begraben, aber die sind so in einem Eiskeller bei mir.
Also Sie sind in Odessa aufgewachsen. Haben Sie sich da dann als Russin gefühlt? Haben Sie da gar nicht unterschieden zwischen Russländern, sagt man ja wohl auch, und Ukrainern?
Odessa ist ein Phänomen. In Odessa spricht man davon, ein Odessit oder eine Odessitin zu sein und unabhängig von der Ukraine und von Russland so eine Gedankensphäre zu existieren. Also Odessa ist einfach so ein Logo. Odessa ist eine Stadt, die fast isoliert in unserer Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung existiert, aber es ist falsch. Odessa ist ein Kind seiner Geschichte und erst jetzt spüre ich, dass Odessa ukrainisch geworden ist, für immer, unwiederbringlich ukrainisch. Mhm. Von dieser Geschichte, von der Katharina der Großen, möchten die meisten Menschen nicht mehr zehren. Es ist eine Quelle, die versiegt ist. Es ist keine Kraftquelle mehr. Es ist einfach so ein Wort. Katharina die Große, okay, so what? Die hat unsere Stadt gegründet, aber es ist lange her. Also ich glaube, Odessa ist nicht nur ukrainisch geworden, Odessa schaut jetzt wirklich in die Zukunft. Und diese Postamente und dieses Selbstbewusstsein, etwas Besonderes im Kontext der Ukraine zu sein oder vielleicht sogar teilweise mental zum alten zaristischen Erbe zu gehören, zerbröselt und schmilzt wie Eis in der Sonne vor unseren Augen. Und ich finde das schön, weil wir sind zukunftsorientiert. Ich glaube, wie die gesamte Ukraine. Also diese Vergangenheit interessiert niemanden mehr. Also man möchte erst vielleicht im Nachhinein verstehen, warum es so gekommen ist. Aber momentan ist jeder Mensch, so wie ich es mir vorstelle, vermutlich mit der Frage konfrontiert, wie können wir diesen Krieg möglichst schnell beenden und aus der Position des stärkeren Russland dazu bewegen, dass es uns einfach in Ruhe lässt.
Und gleichzeitig bin ich immer überrascht, dass dieser Weg nach Europa total wichtig ist. Haben Sie das Gefühl, dass die Ukraine jetzt wirklich noch stärker europäisch geworden ist?
Ja, es ist auch sehr viel Enttäuschung mit dem Spiel. Wir haben am Anfang des Krieges gesehen, dass das alte Kerneuropa, Deutschland, Italien, Frankreich, sehr, sehr zögerlich waren, um nicht zu sagen fahrlässig zögerlich. Ja. Das hat meinen Landsleuten das Leben gekostet. Es ist sehr, sehr viel Zeit verstrichen und verstreicht jetzt, ohne dass wir momentan auch dass wir Waffen haben.
Wie kommt es eigentlich, dass Sie sich so nach Deutschland orientiert haben? Wie haben Sie in der Ukraine Deutsch gelernt?
Ich wollte etwas können und das war einfach der einfachste Weg für mich, eine Fremdsprache zu lernen. Ich wollte so eine Sonderrolle in meinem Freundeskreis spielen und irgendetwas Besonderes sein. Darum habe ich mir gedacht, warum denn nicht? Jetzt haben wir zwei Fremdsprachen im Angebot und ich kann mir eine aussuchen, Deutsch oder Französisch. Und Französisch war mir zu verschnörkelt und zu hochtrabend. Also Deutsch, da habe ich mich schon verpflichtet gefühlt, die Sprache ernst zu nehmen aufgrund der Geschichte.
Inwiefern, Sie haben die Sprache ernst genommen, weil das Land schon mal überfallen?
Weil ich so viel Angst vor der Sprache hatte, beziehungsweise vor den Sprachträgern und Trägerinnen, also eher männlichen Trägern natürlich, weil ich sozialisiert wurde mit alten sowjetischen Filmen, in denen deutsche Soldaten verstörend schön sind und diese harte, klare, kalte Sprache sprechen, so hat sie auf mich gewirkt immer als Kind. Und das war einfach so ein kontrastreich, dass es fast innerlich dem inneren Auge wehgetan hat. Und es hat mich neugierig gemacht. Also ich konnte mir überhaupt keinen Reim darauf machen, wieso diese schönen jungen Männer in diesen Filmen solche Arschlöcher sind, warum sie uns umbringen wollen. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Vor allem hatte ich auch Mitleid mit ihnen, muss ich sagen, weil sie wirklich einfach sehr attraktiv waren. Und das war einfach so eine kognitive Dissonanz, die in mir damals ausgelöst wurde. Und ich glaube, indem ich Deutsch gelernt habe, habe ich die ein bisschen behoben. Ich habe keine Angst vor den Deutschen mehr, auch vor der deutschen Sprache. Ich habe keine Angst. Und das Verrückte ist, ich habe Angst vor den Russen und vor der russischen Sprache.
Und fühlten Sie sich von der russischen Kultur anders beeinflusst? Also Sie sind ja wahrscheinlich auch aufgewachsen dann mit Dostojewski, Tolstoi.
Ja, aber auch mit Taras Schewtschenko, Lesa Ukrainka, unseren ukrainischen Klassikern.
War Ihnen das immer bewusst, dass das ukrainische Klassiker sind?
Oder natürlich, wir hatten einen ukrainischen Unterricht und ukrainische Literatur. Und es war eine sehr, sehr liebevolle Atmosphäre, in der uns diese Personen ans Herz gelegt wurden. Und ihre Dichtung und ihre Glaubenssätze. Und ich konnte damals nicht verstehen, wofür sie damals gelitten hatten in ihrer Zeit. Warum sie diese Ukraine so geliebt hatten. Warum sie uns beschwören hatten, aus der Vergangenheit heraus die Ukraine zu lieben und sie nicht zu verraten. Also es war so ein Denken aus dem 19. Jahrhundert, das jetzt von den meisten Ukrainern Besitz ergriffen hat. Also als wären wir in die Vergangenheit katapultiert worden. Weil diese Menschen, die haben entweder als Leibeigene, wie Taras Schewtschenko, von der unfreien Ukraine gesprochen, oder sie haben einfach später als Gefangene des Gulags von der Unfreiheit gesprochen. Ich hatte damals als Kind keine Ahnung, was mit ihnen los war, aber ich war fasziniert. Es war irgend so ein Ton, so eine Grundstimmung, die mich in Alarmbereitschaft versetzt hatte damals schon. Darum habe ich gerne Ukrainisch gelernt. Ich habe gerne mitgemacht, obwohl ich keine gute Schülerin war, das muss ich sagen. Aber meine Ukrainischlehrerin hat immer ein Auge zugedrückt. Die hat offenbar gespürt, dass diese Sprache mir gut tut, und die hat mir komischerweise immer gute Noten für meine Aufsätze gegeben, und die waren voller Fehler. Und wir haben später darüber gesprochen. Die meinte, ja, es war wichtig, eine wichtige.
Jetzt nur nochmal, wie nah ist denn das Ukrainische an dem Russischen? Also ich habe mal gehört, so wie das Holländische am Deutschen oder so.
Ukrainisch, auf jeden Fall ein paar Buchstaben, die es im Russischen nicht gibt. Manche Laute werden zwar gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen.
Es ist eine falsche Freunde nennt man das, glaube ich.
Ja, falsche Freunde. Ja. So, passt auch zu uns momentan. Also es ist auf jeden Fall eine weiche Sprache, eine sehr harmonische Sprache. Und ich glaube, eine Ukrainer versteht einen Russen oder eine Russin eher als umgekehrt. Das heißt, es geht nur in die eine Richtung.
Okay.
Die Liebe war früher immer einseitig gewesen, aber es ist vorbei, wir sind geschieden, sozusagen.
Sie haben Ihren Namen geändert?
Ich habe ihn nicht geändert, ich habe nur geschaut, mein Name wurde von jemandem bei meinem Wikipedia-Eintrag geändert, und ich heiße jetzt Marjana Harponenko, und ich weiß, was damit gemeint wird, weil dieses H steht für die Tatsache, dass dieses G im Ukrainischen anders ausgesprochen wird. Und das ist etwas, woran ein Russe oder eine Russin, ein Ukrainer oder eine Ukrainerin sofort erkennt. Ja. Etwas, worüber man sich gerne lustig macht. Etwas, was ich selbst an mir als Kind immer verneint habe. Ich habe mich sehr darum bemüht, dieses H zu unterdrücken, weil es damals in einer Großstadt wie Odessa als unfein galt. Jetzt werde ich es natürlich anders machen. Ich werde darauf legen, dass ich dieses H tatsächlich immer ausspreche, damit man mich als Ukrainerin anordnet. Und mein Name, wenn er aus dem Ukrainischen transliteriert wird.
Also ins lateinische Alphabet rübergeholt wird?
Ja, also es muss ein H stehen. Darum habe ich keine Probleme damit, dass es so geschrieben wird. Das ist nur also ein Ungewöhnungsprozess.
Also sage ich jetzt, Frau Gaponenko oder Haponenko, oder müsste ich eigentlich noch einen Laut lernen, den ich gar nicht kann?
Ich verlange von niemandem, dass dieses H als H ausgesprochen wird. Es geht darum, dass die Transliteration stimmt. Also es reicht schon, wenn dieses H ausgeschrieben wird.
Aber das heißt ja dann auch relativ viel. Ich müsste jetzt Ihre Bücher in meinem Bücherregal zu Hause umsortieren. In Buchhandlungen ist es ja dann auch auf einmal eine Sache des Auffindens und so weiter. Also ich finde die Veränderung des ersten Buchstabens im Nachnamen eine große Sache eigentlich.
Es ist ein Glück, dass sie so heiße. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum da gewesen. Wenn ich Petrenko heißen würde, kann man nichts ändern. Aber so kann man zeigen, es ist tatsächlich eine Zäsur, auch in meinem Leben. Und für einen Neuanfang stehe ich mit meinem Namen, stehe ich mit Leib und Seele da. Und ich bin bereit, weil ich nichts anderes unternehmen kann. Ich kann nicht an der Front irgendwelche Kriegsmaschinen bedienen. Und ich kann nur mit dieser kleinen Veränderung zeigen, dass die Ukraine ihre eigene Kultur, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Sprache hat, die ich auch wieder neu lernen möchte. Darum geht's. Es geht.
Man merkt etwas auch über die Kraft der Sprache. Also wenn die Sprache ein so wesentliches Moment darin ist, sich als Nation zu definieren, oder?
Ich glaube, es ist eine temporäre Geschichte. Im Endeffekt ist es egal, den meisten Menschen in der Ukraine, welche Sprache man spricht. Es geht nur um ein Zeichen der Solidarität. Und die Sprache ist sehr gut geeignet, um zu zeigen, wir fühlen uns anders, wir sind anders, wir sind kein Russland. Und wir sprechen die Sprache, die offizielle Staatssprache in unserem Land, und das ist nochmal ukrainisch. Ja. Und diese Mühe, solange man im Kopf einigermaßen fit ist, sollte man auf sich nehmen. Und die werde ich mir auch antun. Also ich werde.
Warum schreiben Sie eigentlich auf Deutsch? Könnten Sie auch auf ukrainischen Roman schreiben?
Das ist, glaube ich, schon zu spät, aber es würde reichen, um im Alltag ein bisschen zurecht zu kommen.
Okay, warum schreiben Sie Deutsch?
Es hat sich so ergeben. Ich wollte einerseits diese Sprache einigermaßen gut beherrschen. Andererseits wollte ich mich der Schrift annähern, und da musste ich einfach meine eigene Literatur schaffen als Übung. Und das war so ein Annäherungsversuch. Und ich habe experimentiert. Und ich habe ein dickes Wörterbuch gehabt, und ich habe dann immer wieder etwas Neues rausgeschrieben, und mit diesen neuen Wörtern habe ich dann meine Sätze gebaut, und so habe ich dann irgendwann angefangen, Gedichte zu schreiben, und dann wurden längere Texte daraus. Und damals war ich super jung und sehr romantisch, und ich habe auch sehr viel gelesen, und ich dachte, die Sprache kann schon etwas bewirken, etwas auslösen. Sie hat zwar mich und meine Art, auf die Welt zu schauen, beeinflusst, aber ich glaube schon immer noch, dass es darum geht, neue Erfahrungen zu machen. Und diese Erfahrungen, sie sind ja nicht an einer Sprache gekoppelt. Manches kann man gar nicht als Satz ausdrücken. Oder
man könnte ja auch sagen, es ist Sprache immer auch ein bisschen das Korsett, in dem wir uns bewegen können mit unseren Gedanken und unseren Vorstellungen. Also es gab jetzt gerade auf dem Poesiefestival die Rede von Halina Krug, die sagt, Krieg ist keine Metapher. Sobald ein Krieg da ist, können wir uns nicht mehr literarisch unterhalten. Da geht es darum, dass hier die Realien herrschen, dass Bomben fallen, dass Menschen sterben und so weiter. Krieg ist literarisch kaum zu verwenden. Man kann ja auch eine Gegenposition haben.
Ich verstehe schon, warum es in diese These geht. Ich unterstütze sie auch, und ich merke selbst an mir, dass ich außerstande bin, literarisch zu empfinden. Also die Metaphern, die ich von mir gebe, sie sitzen zwar, wirken vielleicht auf jemanden als etwas Schönes, und jemand sagt, ach toll, die Kapanenko bleibt sich selbst treu, aber es ist nur so eine Mechanik. Es fehlt das pure, nackte Gefühl, wie ich es vor dem Krieg empfunden habe. Das Gefühl für die Wirklichkeit, für die Welt, so ein Grundvertrauen. Es wurde einfach erschüttert. Sie können auch von jemandem, der todsterbenskrank ist, nicht erwarten, dass er jetzt wirklich mit gutem Gewissen tanzen geht. Das wäre auch gelogen, das wäre geheuchelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der weiß, dass er bald sterben wird, wirklich ausgelassen und fröhlich, so wie vor der Erkrankung, feiern, tanzen, lachen kann. Es ist auf jeden Fall etwas passiert in ihm, und man sollte sich erlauben zu trauern und Abschied von sich selbst zu nehmen. Und warum ich nicht davon ausgehe, dass ich bald einen längeren literarischen Text schreiben kann, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich kein Gefühl für die Wirklichkeit habe. Die findet gerade vor meinen Augen statt. Also etwas bildet sich zusammen, etwas zerfällt in sich selbst. Ja. Ich schaue zu, und jetzt irgendwie dazwischen irgendwie da hineinzurufen, das ist billig. Es ist nicht meine Art. Natürlich, wenn es jemandem hilft, mit dem Schmerz.
Das heißt, Sie schreiben im Augenblick gar nicht an Ihrem Roman, oder?
Ich kann das nicht. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die können nur so mit dem Schmerz umgehen. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist grundsätzlich falsch. Das ist auch falsch, sowas zu behaupten. Aber wenn man von mir als Schriftstellerin spricht, muss ich sagen, ich kann Metapher immer noch. Ja. Aber es ist nur ein Sound in der Luft. Es ist ohne Leben, ohne Bezug zu mir selbst. Es ist einfach da, aber nicht so, wie ich es früher gern gehabt hätte.
In Ihren Romanen hat ja Geschichte immer eine große Rolle gespielt. Also jetzt der erste Roman, den ich von Ihnen gelesen habe, Wer ist Martha? Da ist ein 96-jähriger Ornithologe, der nach Wien geht, sterbenskrank, der ganz unerschrocken mit dem Tod umgeht. Wenn er nicht gerade Ornithologe wäre, käme mir das leichter über die Lippen. Es ist ein schräger Vogel ein bisschen. Gibt es in der Ukraine ein anderes Verhältnis zu, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass da trotz allem noch eine Zuversicht ist. Wir haben uns vor 3 Monaten schon einmal unterhalten, am Beginn des Krieges. Und das war noch unter dem Eindruck dieser ersten Bilder, wo dann ein Traktorfahrer einem Panzerfahrer angeboten hat, ihn doch abzuschleppen, wo Menschen merkwürdige Heldentaten begangen haben, wo das ganz viel auch davon die Rede war, dass die Ukraine ja die Tradition der Kosaken hat, sozusagen dieses Unerschrockene, in irgendeiner Weise sehr elegante, sehr mutige Kämpfen dagegen hat. Und natürlich ist der Krieg jetzt in eine andere Phase eingetreten. Und ich bin vielleicht so ein bisschen auf der Suche danach, ob es hier eine Eigenart gibt, weil ich kenne das jetzt ja nur aus ganz alten Erzählungen in Deutschland und die waren immer sehr heroisch, sehr pathetisch und auch sehr dumm, wie da in den Tod gegangen wurde. Und es war am Anfang etwas anderes, hatte ich das Gefühl, in diesem Krieg.
Ja, ich habe mich verändert. Also ich verändere mich dauernd aufgrund von den Nachrichten aus meiner Heimat und sie lösen schon etwas in mir aus. Also ich merke einfach, dass ich sehr viel gelernt habe über meine Landsleute, über mein Land. Und das ist vielleicht die Zuversicht, die neu ist. Das ist einfach so eine Art Stolz, zugehörig zu sein und es doch erkannt zu haben, ohne das viel zu früh verschmäht zu haben oder irgendwie als kleinreden zu wollen. Also ich wollte die Ukrainer und die Ukrainer nie als etwas abtun, was kleiner ist als Russland oder kleiner ist als Europa. Das war immer so ein Mysterium für mich. Und jetzt merke ich einfach, ich nähere mich diesem Mysterium und ich finde meine Landsleute großartig. Und das ist einfach dieses Vitale in mir, das sie vielleicht spüren. Ich bin einerseits traurig, völlig empört. Immer noch, ich empöre mich jeden Tag, wenn es ist so einfach ein Zorn in mir, der nicht erlöschen möchte. Jeden Tag merke ich, ich könnte vor Wut platzen, weil ich finde es einfach unverschämt. Es wäre, als wäre einer einfach in mein Haus reingekommen und hätte zu mir gesagt, nee, diese Kunst an der Wand ist grottenschlecht, weg damit. Oder hier diese Porzellanfigur mit dem Clown, weg damit. Hässlich, primitiv, dumm. Also so fühlt sich der Russe bei uns in der Ukraine auf. Und da kann man nur wütend sein. Man kann doch nicht im Sessel sitzen, zuschauen und sagen, ja, eigentlich haben sie recht. Vielleicht sind sie ja nicht betrunken. Oder vielleicht brauchen sie eine Lupe. Also so hässlich ist es nicht. Es kommt aus dem 19. Jahrhundert oder die Clownfigur. Ja. Es ist Meißner Porzellan. Also einfach reden, verhandeln. Mit wem? Das ist einfach ein Psychopath. Mit dem wird nicht verhandelt. Entweder nimmt man einen Spaten aus dem Keller, also muss man extra runterlaufen oder keine Ahnung, man nimmt von mir aus diese Porzellanfigur mit dem Clown und haut diesem Einbrecher auf den Kopf. Das ist so ein Reflex. Und wenn man wütend ist, geht es manchmal gar nicht darum, an das eigene Leben zu denken. Also manche Selbsterhaltungstriebe fallen einfach aus. Und da spricht man vom Heldenmut, aber das ist einfach diese Fähigkeit des Zorns, sich so zu mobilisieren, dass es gar nicht um sich selbst geht, sondern um die Gerechtigkeit. Und es ist einfach fies und ungerecht, was bei uns passiert. Nicht nur, es ist einfach schrecklich, aber es ist einfach ungerecht. Und ich kann mich jeden Tag darüber aufregen. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ja, nein, Sie haben aber die Frage vielleicht vergessen, aber darauf geantwortet. Die Ukraine erfährt momentan ungeheuer viel internationale Zustimmung und Unterstützung. Merken Sie die? Hilft die Ihnen? Haben Sie das Gefühl, das gibt auch Hoffnung für ein nach dem Krieg oder so?
Ja, Hoffnung nach dem Krieg. Ich merke, wie unser Fokus sich verrückt hat. Also man hat ja bis vor kurzem immer von Europa geträumt, trotz allem, obwohl Europa uns auch oft sehr enttäuscht hat. Und auch in den ersten Monaten immer wieder. Aber man merkt, es wird besser und gerade die Deutschen sind lernfähig. Niemand weiß, was hinter den Kulissen tatsächlich abläuft. Aber ich glaube, die meisten Ukrainer und Ukrainerinnen haben sich darauf konzentriert, den Krieg zu gewinnen mit den Mitteln, die man hat. Und dass man irgendwann früher oder später EU-Mitglied wird, ist zwar schön, aber diese Aussicht hätten uns vor dem Krieg mehr gefreut. Genauso wie so ein NATO-Beitritt, der uns in Aussicht gestellt worden wäre. Vielleicht wäre es gar nicht so weit gekommen. Ja. Also ich glaube, die meisten in der Ukraine sind darauf fokussiert, welche Fortschritte wir an der Front machen. Es klingt schrecklich, aber wie viele Kampfflugzeuge abgeschossen wurden. Ich freue mich von Herzen und ich merke, das ist nicht gut. Also psychologisch ist es einfach nicht der normale Zustand, sich zu freuen, dass ein Mensch in diesem Wrack verbrennt und ein Pilot. Aber ich denke, dieser Zustand ist nicht für immer. Aber ich freue mich wirklich. Das muss ich jetzt, wo ich vorhin sitze, sagen. Ich freue mich, wenn ein Kampfflugzeug abgeschossen wird oder ein Schiff versenkt wird. Weil ich denke, es ist ein Problem weniger.
Haben Sie selbst mal überlegt, in die Ukraine jetzt zu reisen?
Das war am 24. eigentlich der erste Gedanke, ich muss zurück.
Ja.
Ja. Ich müsste ja nicht zurück. Aber wie kann ich
da
helfen? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich ein junger Mann ohne Familie wäre oder sogar mit Familie in Ukraine im Ausland, ich wäre sofort zurückgegangen.
Ja.
Weil diese Ungerechtigkeit kann man einfach nicht aushalten. Also ich wurde als Kind in meiner Zeit, zu meiner Zeit war es noch so, ich weiß nicht, ob es jetzt besser geworden ist, aber ich wurde manchmal fies gemobbt. Und ich reagiere wirklich mit Aggression, selbst wenn ich zuschaue, dass jemand, der deutlich schwächer ist und der unterlegen ist, einfach aus dem Nichts, nur weil der andere es kann, gepiesackt wird. Da merke ich einfach, ich projiziere sehr viel in diesen Menschen, in dieses Opfer hinein. Das heißt, ich leide mit der Ukraine vielleicht deswegen so sehr, weil ich in ihr mich selbst sehe. Es ist einfach diese Ungerechtigkeit und aber diese Lust am Zerstören, das darf nicht sein. Und darum... Ich sehe einfach mich selbst in der Ukraine offenbar. Aber ich glaube, die meisten projizieren sie selbst in dieses Land hinein, die meisten aus der Ukraine. Also wenn ich das, was in Kremenchuk passiert ist, sehe, dann denke ich natürlich, oh Gott, das ist ja unfassbar. Das sieht aus wie überall, selbst wie hier. So ein Einkaufszentrum, das von einer Rakete einfach platt gemacht wird, für nichts und wieder nichts. Ja. Man projiziert auch sehr viel aus seiner Welt hinein in die Bilder, die man sieht.
Das ist ja wahrscheinlich das, weswegen uns dieser Krieg so unendlich viel näher geht, als jetzt viele andere Kriege, bei denen wir sagen, das ist so weit weg, das ist so anders oder sowas. Aber hier ist es halt ein Einkaufszentrum, hier ist es eine Vorstadt und so weiter, mit der wir uns gut identifizieren können.
Ja, das ist die Empathie. Wobei ich sagen muss, ich werfe es mir jetzt vor, dass ich Syrien so kalt gegenüber war. Also diesen Bildern gegenüber, die ich damals gesehen habe, die haben in mir nichts ausgelöst. Und ich werfe es mir
komisch,
vor, ich verstehe das nicht. Dabei sind wir in einer sehr ähnlichen Situation momentan.
Ja, aber es ist tatsächlich offensichtlich eine Kultursache. Also man versteht es nicht, wenn es anders ist. Jetzt gerade wurde der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an einen ukrainischen Schriftsteller vergeben, Serhii Shadan. Ich weiß nicht, spreche ich das richtig aus?
Serhii Shadan?
Ja. Der hat gesagt, die Ukraine zahlt einen sehr hohen Preis für ihre Entscheidung zugunsten europäischer Werte. Stimmen Sie dazu? Er kommt aus Charkiw, das ist, glaube ich, relativ weit weg von Odessa.
Ja, wir zahlen einen sehr, sehr hohen Preis.
Für die Entscheidung.
Und wenn man zuschaut, wie hoch er bezahlt wird auf unserem Boden, ein Mensch in Europa, der diesem Krieg zuschaut, ich glaube, man fühlt sich einfach verpflichtet, helfen zu wollen, die Ukraine aufnehmen zu wollen, die Menschen zu trösten, weil diese Werte, für die Ukraine eigentlich ziemlich lange gekämpft hatte, auch vor dem Krieg, das waren die Werte des alten Europas. Und die Frage ist, ob Europa diesen Werten gewachsen ist. Ich wage es zu bezweifeln, weil okay. es wurde sehr viel gesagt, ja, eine Zäsur, aber
die Zeitenwende.
Ja, das, was getan wurde, ist immer noch zu wenig. Man möchte als Ukrainer oder als Ukrainer auf keinen Fall als aggressives Opfer dastehen. Weil das kommt auf jeden Fall gerade in so einer schwierigen Zeit also super aggressiv rüber. Also jedes Opfer, das fordert und verlangt und davon spricht, ist es immer noch alles zu wenig, was er tut. Irgendwann stößt man auf taube Ohren. Aber ich glaube, die meisten in der Ukraine finden es als tatsächlich als so eine kleine Enttäuschung. Aber in die Enttäuschung hat man sich schon in den letzten Jahren gewöhnt. Also von Europa haben die Ukrainer nicht wahnsinnig viel erwartet. Aber umso schöner ist es eigentlich zu sehen, dass es doch irgendwie doch noch weitergeht.
Es gibt momentan so viel verbale Unterstützung, bei der ich dann auch oft denke, sind das jetzt mehr als warme Worte? Helfen sie vielleicht auch einfach deswegen, weil sie etwas Tröstliches haben? Es gibt jetzt auf dem G7-Gipfel die Aussage, ja, wir unterstützen, solange wie der Krieg gehen wird. Es wird wieder versucht, ein neues Sanktionspaket zu schnüren. Und manchmal denkt man, das sind ja nur Worte. Und dann denkt man wieder, vielleicht sind es aber auch die richtigen Worte, um zum Durchhalten irgendetwas beizutragen.
Ja, wir werden es sehen. Also wir haben sehr viel in letzter Zeit viel gehört. Es wurde auch eigentlich sehr, sehr viel geholfen, sehr viel getan, aber für ukrainische Verhältnisse immer noch zu wenig. Es hätte viel früher stattfinden müssen, also noch eigentlich noch vor dem 24. Februar.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen klar war? Dass der Ukraine klar war, wie groß die Gefahr ist? Oder haben das vielleicht alle leicht verdrängt?
Ich glaube, die meisten haben es schon geahnt, dass unser Nachbar kein guter Nachbar ist. Also, noch vor der Krim, vor der Annexion der Krim. Aber man will es einfach nicht wahrhaben. Es ist einfach so ein Riss in der Selbstwahrnehmung, weil man möchte doch davon ausgehen, dass ein so ein freundschaftliches Zusammenleben möglich ist. Und gerade zwei Länder, die so eng miteinander verbunden waren und so viele Verluste zu beklagen haben im Zweiten Weltkrieg. Das ist einfach irre, dass wir jetzt von den Russen überfallen wurden.
Es gibt so einen sehr seltsamen Text von Ihnen darüber, wie Sie einmal Lavrov begegnet sind mit Steinmeier zusammen.
Ja, also damals hätte ich es auch nicht für möglich gehalten. Es war frisch nach der Annexion der Krim und ich wurde eingeladen, Herrn Steinmeier mit einigen Kollegen und Kolleginnen nach Wolgograd, Stalingrad zu begleiten. Am 9. Mai war das. Zum
Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ja, zum Tag des Sieges, der bei uns bis vor kurzem noch groß gefeiert wurde, in Russland immer noch. Der Tag des Sieges, das war dieses große Ereignis und ich weiß nicht, ich habe die Gefahr damals überhaupt nicht empfunden. Es war alles komisch, es war alles aufgesetzt. Man hat schon gemerkt, dass die Russen es ernst meinen mit diesem Tag des Sieges, dass sie sich als Großsieger feiern, als Befreier und dass sie den Sieg für sich selbst in Anspruch genommen haben. Also, dass sie uns ausgeblendet hatten. Das ist eigentlich der russische Sieg.
Und Sie sind wirklich dann Lavrov begegnet, dem russischen Außenminister?
Ja. Ich weiß noch, wer.
Wie war das?
Das ist völlig verrückt. Also wenn ich gewusst hätte, dass es so kommen würde, ich wäre dann nie hingeflogen. Es war meine erste und einzige Russlandreise.
Ja.
Die bleibt auch. Ich werde zur Lebzeit wahrscheinlich nie nach Russland kommen, hinfahren. Also er stand da vor dem Flughafengebäude. Das Flughafengebäude sah ähnlich aus wie das in Odessa, komischerweise. Und wir sind gelandet und steht mit verschränkten Armen da, großer Mann mit diesem langen Gesicht und neben ihm oder so schräg nebenan stehen zwei junge Mädchen mit Brot und Salz, mit komischer Kopfbedeckung. Und dann wurde mir klar, sie inszenieren diesen Empfang als so ein Märchen. Diese Mädels, das waren die sogenannten Schwanprinzessinnen. Und,
yeah.
Die Kopfbedeckung, man erkennt die als etwas aus diesem Märchen, also ein Attribut des Märchens. Und die standen da und ich habe mich gewundert, wieso wir den Hinterausgang benutzen müssen, weil es geht darum, dass Herr Steinmeier elegant und allein in stolzer Einsamkeit sozusagen die Treppe runterläuft.
Also deswegen sieht man immer die Staatspräsidenten alleine die Treppe runterlaufen, und weil Zeit gleichzeitig das Fußvolk hinten runterläuft,
Fußvolk,
aber nicht gezeigt wird.
Ja, das Fußvolk darf nicht in Erscheinung treten. Das ist... Das geht nicht. Also, aber das Flugzeug war voll mit Journalisten und ich war auch dabei.
Ja.
Ja, es war komisch. Das war ein trauriger Anlass und für mich ein trauriger Tag, weil ich hatte damals immer noch daran gedacht, dass so viele Menschen im Zweiten Weltkrieg gestorben waren, aber es war eigentlich alles eine Inszenierung. Ich war geschockt, muss ich sagen, weil die Geschwindigkeit, mit der wir diese beiden Friedhöfe abgeklappert hatten und dann dieses seltsame Konzert und ich weiß noch, wie ein Kind getanzt hat vor dieser Bühne und es war ein Mädchen und es hat sich gedreht und mitgesungen, aber es war ein trauriger Anlass, dieser 9. Mai.
Ja.
Die Reden, die da geschwungen wurden, es ging einfach darum zu zeigen, wir haben diesen Krieg gewonnen und darum geht's. Es geht nicht um die vielen Toten, es geht darum, dass wir die Sieger sind. Wir sind die Befreier und die Sieger.
Das ist vielleicht ein bisschen dieser Blick für das Schräge und Nichtpassende, was so Situationen klar kennzeichnet als hier stimmt was nicht, hier stimmt was ganz gehörig nicht. Vielleicht ist es das, was Sie da nicht verloren haben.
Es kann sein. Das Staunen. Das Staunen, ich glaube, man kann es nur als zuversichtlich erleben, weil es ist immer so eine Option. Wenn man staunt, schaut man gleichzeitig auch in die Zukunft. Es ist ja keine Trauer. Man trauert ja rückwärts. Und beim Staunen, da denkt man, aha, okay, das merke ich mir, es ist lustig oder es ist komisch oder es ist völlig bescheuert, aber es ist immer irgendwie so zukunftsorientiert. Und vielleicht erleben Sie dieses Staunen als positiv oder humorvoll.
Das kann gut sein. Was muss passieren, damit Sie Ihren nächsten Roman schreiben können?
Der Krieg muss aufhören und wir müssen gewinnen. Nur dann finde ich meine Ruhe. Ich bin dann natürlich eine andere Person, aber es kann auch alles Mögliche passieren. Aber wir müssen diesen Krieg gewinnen.
Können Sie ein Schreibprojekt von vorher wieder aufnehmen?
Nicht in dieser Form. Also bei meinem alten Romanprojekt ging es um die Macht der Gerüche, um die Welt des Parfums. Es ist ein Interesse, das mich ein bisschen am Laufen hält. Es ist eine Leidenschaft von mir.
Yeah.
Es wird auf jeden Fall um die Macht des Geruchs und der Düfte in diesem Buch gehen, aber ohne mein Personal, wie ich es mir vorgenommen hatte und ohne diesen Rahmen, weil der Rahmen, der ist jetzt auseinandergebrochen. Es wäre um ein dystopisches Russland gegangen, aber ich kann nicht mehr humorvoll über dieses Russland schreiben, weil es macht mir einfach Angst. Das heißt, ich würde einen anderen Ton finden müssen, andere Töne anschlagen müssen und einfach abwarten, was passiert, weil es kann auch sehr viel passieren. Vielleicht schreibe ich nie wieder.
Ja.
Das kann auch sein.
Wirklich?
Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wird sich etwas Neues finden. Das Leben ist lang und ich habe nicht vor, demnächst irgendwie von der Bühne zu gehen. Aber wenn ich keine Worte, keine Sprache finde, dann ist es einfach so. Ich kann mich doch nicht in so eine Rolle hineinzwingen, in der ich nicht mehr atmen kann. Also wenn ich merke, es geht nicht mehr, dann geht es nicht mehr. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe schon sehr viel Spaß am Schreiben. Ich schreibe immer noch kleinere Texte, aber die haben etwas mit der Ukraine zu tun. Um einfach zu markieren, da stehe ich, das empfinde ich in diesem Moment. Und mir geht es so und so, wenn ich darüber nachdenke. Also eine Art Kriegstagebuch vielleicht.